Schön, euch heute Morgen zu sehen. Mein Name ist André und ich darf heute Morgen hier stehen und euch was erzählen. Und zwar von einer Sache, die mir vor knapp 2 Wochen passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Solche Momente und Situationen, die euch irgendwie aus dem Konzept bringen und euch dann irgendwie auch so ein bisschen aus der Bahn werfen. Ich war vor 2 Wochen ungefähr, da hatte ich eine Begegnung. Da war ich mit meinem Smart unterwegs. Meine Schüler sagen, oh, der Herr Weber kommt im Bobbycar. Da war ich so auf der Straße und habe nichts Böses gedacht und fuhr in so eine relativ enge Straße rein und vor mir stand auf meiner Spur in meine Richtung ein Müllauto. Okay, das ist halt so, dann steht das Müllauto halt da, habe ich also gebremst, bin stehen geblieben, so vielleicht 10, 15 Meter vor dem Müllauto und habe gewartet und hinter mir standen schon die nächsten Autos, das heißt, ich konnte nicht zurücksetzen, also wartete ich. Der Müllmann am Steuer, der wertete das jedoch als nicht hinnehmbare Provokation, dass ich da stand, und gab Vollgas und kam 10 cm vor meinem Smart, ohne Knautschzone, ihr kennt die Teile, zum Stehen, mit Vollbremsung. Und da ist es nicht zu Ende gewesen, dann ist er ausgestiegen. Und ich habe schon gesehen, meine Scheiben waren oben, aber ich habe deutlich gesehen, dass er schreit. Und dann dachte ich mir, ich kurbel mal die Scheibe runter, um zu hören, was er so zu sagen hat. Es waren keine netten Dinge, die er gesagt hat. Und es entwickelte sich so ein unschönes Gespräch zwischen Männern. So möchte ich das beschreiben. Ja, es war gar nicht schön. Und ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat, ich sage auch nicht, was ich gesagt habe. Ich war ein Ticken heiliger drauf als er, aber nur ein Ticken. Und die Situation hat mich den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, weil die so einfach ohne Vorwarnung kam und wirklich einfach so von der Wirkung einfach stark war. Und ich habe heute eine Story für euch da. Da sitzt nicht ein großer Typ in seinem kleinen Bobbycar, da sitzt ein kleines Mädchen in ihrem Zimmer, auf ihrem Bett. Und dieses Teenager-Mädchen, vielleicht sah es so aus, die saß da und plötzlich ist etwas total Außergewöhnliches geschehen. Und Claudia wird uns heute diese Geschichte erstmal vorlesen und dann möchte ich mit euch über diese Geschichte nachdenken und sprechen.
Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Und er wird König sein über die Nachkommen Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
Danke, Claudia. Wenn ihr das zu Hause nochmal nachlesen möchtet, das steht im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel, die Verse 26 bis 38. Man kennt die Geschichte, aber irgendwie ist die ja schon ziemlich extrem. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Da sitzt dieses Teenager-Mädchen in ihrem Zimmer und ahnt nichts Böses, als auf einmal, ohne anzuklopfen, dieser Engel in seiner kompletten Engelsmontur auftaucht. Ja, also müsst ihr euch das vorstellen. Strahlende Augen, strahlendes Gewand, riesengroße Flügel, vielleicht war er tätowiert, ich weiß es nicht. Also richtig krass, der steht einfach im Raum. Was hättest du getan, wenn dieser krasse, mächtige Engel in deinem Raum auftauchen würde, in deinem Zimmer? Ich sag dir, was du getan hättest. Du hättest geschrien wie ein kleines Mädchen, hättest versucht, dich unterm Bett zu verstecken. Zumindest würde ich das tun. Und Maria hat es wahrscheinlich auch versucht. Ich weiß nicht, wie damals die Betten aussahen. Wahrscheinlich konnte man sich nicht drunter verstecken. Aber irgendwie hat sie wahrscheinlich geschrien, hat versucht, sich zu verstecken und hat gezittert. Aber der Engel beruhigt diese zitternde Maria und sagt, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe eine Botschaft für dich. Über Gottes Plan für dein Leben und über Gottes Plan mit der Welt. Es wird ein König kommen, zufällig dein Sohn, und der wird regieren in alle Ewigkeit. Seine Königsherrschaft wird nie wieder aufhören. Also wenn das nicht eine überraschende Begegnung ist, die einen aus dem Konzept bringt, ich glaube, das ist definitiv eine krasse Story. Und viel krasser auch als meine Begegnung mit dem Müllmann. Meine Begegnung mit dem Müllmann, ja, die ist vielleicht ganz interessant, man kann sich das so vorstellen, wie zwei, also der war auch eher südländisch so von seiner Art, also wie zwei südländisch aussehende Menschen reagieren, wenn sie ihre paar Quadratmeter auf der Straße für sich beanspruchen. Aber das ist eine Geschichte, die hat mit euch, da könnt ihr nicht viel lernen daraus, die hat mit euch nicht sehr viel zu tun. Die Geschichte, diese Begegnung, die Maria hatte, die ist anders. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, die Begegnung von Maria zu deiner Begegnung zu machen heute Morgen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, ob dir das klar ist, dass das, was Maria vor 2000 Jahren geschehen ist, unmittelbar mit dir zu tun hat. Unmittelbar mit deinem Leben zu tun hat. Unmittelbare Auswirkungen hat auf dein Leben. Ich möchte dich einladen, heute Morgen die Worte des Engels für dich persönlich wörtlich zu nehmen. Jetzt nicht, dass du ohne verheiratet zu sein einen Sohn gebären wirst, das wahrscheinlich nicht. Aber die anderen Dinge, die der Engel sagt zu Maria, nimm die für dich ganz persönlich heute Morgen. Die zentrale Botschaft von Gabriel, wie der Engel heißt in der Geschichte, ist die: Es kommt ein König und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das gilt eben nicht nur für Maria, das gilt auch für dich und das gilt für die ganze Welt. Der König kommt. Das feiern wir im Advent, das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus der König gekommen ist. Gottes Sohn, der Mensch wurde, um als König eingesetzt zu werden auf dem Thron. Das klingt schön adventmäßig, schön weihnachtlich, ne? Dass der König kommt. Aber was genau bedeutet es eigentlich, dass der König kommt? Dass Jesus der König ist? Dass Jesus für immer auf dem Thron sitzt? Was heißt das? Ganz praktisch, ganz konkret für dich und für mich. Als braver Christ wirst du wahrscheinlich jetzt gerade in deinen Kopf so antworten, ja, das bedeutet, dass Jesus mein König ist. Wir haben letzte Woche von der Jessie gehört, es gibt diese evangelikal-christliche Floskel. Sitzt Jesus auf dem Thron deines Lebens? Ja, sagt man dann. Und damit will man sagen, Jesus ist mein Boss. Und das ist auch gar nicht falsch, das ist auch richtig, ja, dass Jesus der König ist, bedeutet, dass er unser Herr ist. Aber ich glaube, dass wir Christen manchmal so einen Tunnelblick haben und es nur auf unserer privaten, persönlichen Seelenheilebene sehen. Die Botschaft der frühen Christen, die ging über diese Ebene hinaus. Die haben auch davon gesprochen, dass der König auf dem Thron sitzt, aber die haben damit nicht nur gemeint, Jesus ist jetzt mein neuer Chef. Die Botschaft der frühen Christen, die war viel umfassender. Die ging ungefähr so: Leute, Jesus ist der König. Das bedeutet, Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt und jetzt sitzt er auf dem Thron. Das hat nicht nur was mit uns, übrigens, wir nennen uns Christen, zu tun, das hat auch was mit dir zu tun. Und es hat was mit deiner Familie zu tun. Es hat was mit deiner Nachbarschaft zu tun und es hat was mit der Welt zu tun. Jesus ist der König, das gilt auch für dich. Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat den Tod entmachtet und hat sich auf den Herrscherthron gesetzt. Und er wird nicht mehr aufhören zu regieren. Er wird nicht mehr heruntersteigen von diesem Thron. Das war die Botschaft der frühen Christen. Die ging also viel weiter hinaus über dieses Jesus ist mein Herr und König. Das war eine Botschaft, Herr Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und da ist was passiert, das können wir nicht mehr umstoßen. Das ist die gute Nachricht der Bibel, dass Jesus Christus auferstanden ist und jetzt König über die Welt ist. Das Problem ist, dass viele Kirchen diese gute Nachricht still und heimlich und ganz subtil ausgetauscht haben gegen eine andere Botschaft. So sollst du leben, so kannst du leben, so sollst du beten, so kannst du in den Himmel kommen. Tu dies und tu das und mach es so und mach es so. Aber das ist nicht die gute Nachricht, das ist vielleicht ein guter Rat. Wir vertauschen als Christen oft die eigentliche Botschaft mit guten Ratschlägen. An Weihnachten, da feiern wir nicht die guten Ratschläge Gottes, sondern wir feiern die gute Nachricht, die von Gott kommt. Nämlich, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat und auf dem Thron sitzt. Jesus hat deine Erzfeinde ausgelöscht. Also nicht der Typ auf der Arbeit, ja, der lebt noch, keine Angst. Aber deine wirklichen Feinde, Tod und Verderben, hat Jesus besiegt. Und Jesus ist gekommen, um uns den Weg zu Gott, dem Vater, freizumachen. Das ist die Botschaft der frühen Christen. Das sind Nachrichten. Und wenn diese Nachricht stimmt, dann hat es was mit dir zu tun. Ob du jetzt heute Morgen hier über die Schwelle gelaufen bist und gesagt hast, ja, ich bin Christ. Oder ob du sagst, na, ich bin Skeptiker oder ich bin Atheist oder ich bin Agnostiker oder ich bin einfach nur Rheinauer oder ich wurde eingeladen und bin jetzt hier. Das ist eine gute Nachricht für dich, egal wer du heute Morgen hier bist. Und eine dieser Auswirkungen auf dein Leben, dass Jesus Christus der König ist, ist, dass du dich nicht mehr fürchten musst. Das steht in unserer Geschichte in Vers 30, ich lese es euch nochmal vor. Der Engel sagt zu Maria, fürchte dich nicht. Ich habe eine Botschaft für dich, die wird deine Furcht eliminieren. Du wirst ein Kind kriegen, der wird König sein und es wird ein Herrschaftswechsel stattfinden. Die Botschaft von dem König ist die Botschaft von dem Herrschaftswechsel. Die Feinde deines Lebens, die dunklen Mächte dieser Welt wurden vom König vernichtend geschlagen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Alltag zur Geltung kommt, vielleicht gerade gar nicht. Du denkst dir, okay, Jesus hat den Tod besiegt, aber ich war dieses Jahr schon auf 2 Beerdigungen, also ich zum Beispiel. Ist er jetzt besiegt oder nicht? Jesus hat die dunklen Mächte besiegt, ja, aber in meinem Leben, da ist immer noch viel Dunkelheit. Es ist noch nicht alles gut, aber das gute Ende steht schon fest, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist so wie mit dem D-Day und dem V-Day im Krieg. Das sind Begriffe aus der englischen Sprache. Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Vielleicht das? Danke. D-Day und V-Day. Oh, ich klinge jetzt ein bisschen anders, bin immer noch dasselbe. Im Krieg ist es so, da werden viele, viele Schlachten an vielen, vielen Fronten gekämpft. Und es gibt manchmal diese eine Schlacht, die alles verändert. Und die Engländer und Amerikaner nennen das den D-Day. Das steht für Decision Day, also Tag der Entscheidung. Das war zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg die Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944. Weiß ich auswendig, seit gestern. Und da wurde eine Schlacht gekämpft. Und die wurde gewonnen. Und diese Schlacht hat den Krieg entschieden, aber trotzdem lief der Krieg noch 11 Monate weiter bis zu dem letztendlichen Ende des Krieges. Aber an dem Tag, an dem die Normandie gestürmt wurde, war der Decision Day, der Tag der Entscheidung. 11 Monate später, also Mai 45, da kam dann die Kapitulation von Nazi-Deutschland. Die war nur eine Frage der Zeit. Es war nicht die Frage, ob die Kapitulation stattfinden würde. Es war nur eine Frage, wann sie stattfindet. Und eben im Mai 1945 wurde dieses Dokument der Kapitulation unterschrieben. Und das war der V-Day, Victory Day, der Tag des letztendlichen Sieges. Und ähnlich ist es mit dem, was wir im Neuen Testament, in der Bibel lesen. Wir haben einen Decision Day und wir haben einen Victory Day. Jesus hat vor 2000 Jahren für dich und für mich den Krieg gewonnen. Das ist, was wir feiern im Advent. Das ist, woran wir uns erinnern im Advent, dass Jesus als König gekommen ist, um die bösen Mächte zu besiegen. Sie sind entscheidend geschlagen. Sie bäumen sich täglich auf. In Straßburg, in der Fußgängerzone. In Nürnberg. Aber das sind nur noch Entwehen. Jesus hat den Sieg errungen. Daran ist nichts mehr zu rütteln. Und deshalb feiern wir Weihnachten jedes Jahr. Vielleicht gibt es Umstände in deinem Leben gerade, in denen du dich vielleicht wie ein Verlierer fühlst, gar nicht wie ein Sieger. Vielleicht gibt es Umstände in deinem Leben, die eher dunkel sind als hell. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass Jesus jetzt in diesem Moment auf dem Thron sitzt und regiert über die Welt. Und Gnade schenkt, wo Ungnade herrscht. Gerechtigkeit schafft, wo Ungerechtigkeit geschieht. Er hat einen Krieg schon entschieden, auch für dich, für deinen Alltag, selbst wenn du dich gerade verloren fühlst. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen zu dir sagen möchte, wenn du dich gerade verloren und im Dunkeln sitzend fühlst, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich werde dir Ruhe geben. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Also, dass Jesus regiert, hat die direkte Auswirkung auf dich und mich, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Und die zweite, finde ich, wichtige Auswirkung auf unser Leben, finden wir auch in Vers 30. Der Engel sagt nämlich, zum einen fürchte dich nicht und zum anderen sagt er, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Wenn es stimmt, dass Jesus von seinem Vater in die Welt geschickt wurde, als Gottes Sohn Mensch wurde, um den Tod zu besiegen und um den Weg zum Vater frei zu machen, dann bedeutet das ganz praktisch für dein Leben, dass Gottes Gnade für dich gilt. Und dass Gott für dich ist und dass Gott dir wohlgesonnen ist und dass Gott offene Arme für dich hat. Er hat alles hergegeben dafür, dass du zu ihm kommen kannst. Gottes Gnade gilt für dich. Das ist die Weihnachtsbotschaft für dich heute Morgen. Paulus hat in seinem Brief an seinen Freund Titus Folgendes geschrieben. Ich lese mal vor aus dem Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 5. Und es sind Verse, die stimmen für mein Leben, die stimmen für dein Leben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist genau das dein Text. Früher waren auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Einer hasste den anderen. Das sind wir jetzt wieder bei deinem Arbeitskollegen. Und jetzt Vers 4. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns durch Jesus gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Das ist die Geschichte von Gott mit seinen Menschen. Er hat seinen Sohn geschickt, aus lauter Liebe und Barmherzigkeit, um uns mit sich zu versöhnen. Ich weiß nicht, ob dich diese Botschaft irgendwie durchrüttelt. Wenn ich darüber nachdenke, wie gnädig und barmherzig und liebevoll Gott zu mir ist, dann erschüttert mich das bis ins tiefste Innere meines Seins. Gott meint's gut mit mir. Der Gott, der alles geschaffen hat und alles erhält, hat noch ein bisschen Nerv für mich übrig. Wie genial. Gott liebt dich. Genau wie er Caro liebt. Ich muss da immer an diese Geschichte hören, die habe ich mal in einer Predigt gehört. Die Geschichte von Caro, die wirklich so passiert ist. Caro war ein Mädchen, das in einer ganz durchschnittlichen Familie aufgewachsen ist. Und wie das oft so ist, so mit 12, 13 fängt man an, irgendwie dann Teenager zu werden. und das ist meistens sehr unangenehm. In Karos Fall war das äußerst unangenehm. Sie war eine sehr wilde Teenagerin und je älter sie wurde und je teenagerlicher sie wurde, desto krasser wurden die Konflikte mit ihrer Familie. Und diese Familie war mit der Zeit richtig zerrüttet, weil die Eltern auch nicht mehr zurechtkamen mit Caro. Und als sie 16 Jahre alt war, hat sie sich entschieden, einfach abzuhauen. Hat nicht irgendwie gesagt, ich gehe jetzt, sondern sie war einfach weg. Sie ist in die nächste große Stadt gegangen und hat da neu angefangen ohne ihre Eltern. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Sie ist dort angekommen, hat dann relativ schnell einen Job als Kellnerin gefunden und hat da auch dann dort von ihrer Arbeitsstelle Menschen kennengelernt, die dann ihre Freunde wurden. Und sie konnte wohl in der WG mitwohnen und es war eigentlich alles ziemlich cool. Und diese ganzen Konflikte, die vorher waren, die waren nicht mehr da, weil ihre Eltern nicht mehr in ihrem Leben waren. Das Problem war, dass die Freunde, die sie getroffen hat, die waren nicht unbedingt der beste Einfluss auf sie und so hat sie öfter mal nach einer durchfeierten Nacht verschlafen und ist dann nicht rechtzeitig zur Arbeit gekommen und hat ihren Job verloren. Und von da an ging es eigentlich bergab. Und sie hat immer mehr Mist gebaut, sie hat Freunde verloren, sie hat andere Freunde gehabt, die Drogen genommen haben. Sie hat dann angefangen mit Drogen zu nehmen, die ganze Story könnt ihr euch vorstellen. Es war einfach ein großer Mist und irgendwann war sie am Ende und hatte keine Kohle mehr, war einfach nur noch fertig und kaputt. Und hat sich überlegt, nach eineinhalb Jahren ohne ihre Eltern zurückzukehren nach Hause. Aber sie war sich nicht sicher, ob ihre Family sie aufnehmen würde. Und sie hat sich einen Plan ausgedacht. Sie hat sich gedacht, ich nehme jetzt ein Stück Papier und einen Stift und ich schreibe einen Brief. Und ich schreibe an meine Familie und entschuldige mich in diesem Brief und schreibe rein, hey, es tut mir mega leid, ich habe euch wirklich viel Kummer bereitet, ich könnte mir vorstellen, zurückzukommen, aber nur, wenn ihr mich haben wollt. Und wenn ihr mich nicht haben wollt, dann wäre es gut, ich werde nächstes Wochenende in unsere Heimatstadt zurückkommen, wäre es schön, wenn ihr mir ein Zeichen geben würdet. Wir haben diesen Baum im Vorgarten stehen und wenn ihr mich zurückhaben wollt, dann bindet doch bitte ein Band in den Baum. Und wenn ich das Band sehe, dann werde ich kommen, werde klingeln. Und wenn ich das Band nicht sehe, werde ich zurückfahren in die Stadt. So, sie hat den Brief abgeschickt, hat eine Woche gewartet bis zum Wochenende und ist in den Zug gestiegen. Ist in ihrem alten Heimatsort ausgestiegen und ist ihren alten Weg nach Hause gelaufen. Und sie wusste, okay, es sind noch zwei Abbiegungen, noch eine Kreuzung und dann werde ich das Haus sehen. Und sie hatte wirklich Angst, ob was in den Baum hängen würde oder nicht. Und sie ging um die letzte Kurve und schaut auf ihr Elternhaus und sieht den Baum vor dem Haus stehen. Und in dem Baum waren hunderte von Bändern hängen, an jedem Ast mindestens eins. Ich mag die Geschichte, weil sie widerspiegelt, wie Gott zu dir steht. Gott nimmt dich an. Ob du im grünen Bereich dich gerade befindest und vielleicht ganz okay alles ist, aber du musst zu ihm zurückkehren. Oder ob du dich im mega roten Bereich befindest. Vielleicht bist du so ein ganz klassisches Gemeindekind. So vielleicht in der Gemeinde groß geworden und dann als Teenager ausgerissen. Hast dein eigenes Ding gemacht und bist jetzt gerade wieder so am Antesten, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Werde ich eine Schleife im Baum finden oder nicht? Wir haben heute nur Kugeln. Das ist, was wir feiern an Weihnachten, dass wir Gnade bei Gott haben, dass wir zu ihm zurückkehren können und dass er den Baum voll hängt mit seinen Willkommen zurückschleifen. Das feiern wir. Seine Gnade ist Gottes Weihnachtsgeschenk für uns, so abgedroschen das klingt. Vor Geburtstagen ist es immer so, dass meine Familie kurz bevor ich Geburtstag habe, mir verkündet, dass es dieses Jahr wohl wahrscheinlich eventuell keine Geschenke geben wird. Vor Weihnachten hatten wir das eigentlich noch nicht, gell? Vor Weihnachten auch, okay. Ich glaube das gar nicht mehr. Also es ist meistens auch okay, es kommt dann noch irgendwas. Aber es ist tatsächlich so. Hey, Gidi, bist du da? Solltest du nichts mehr finden diese Woche? Ich fände es schön, wenn du mir ein Geschenk machen würdest, ja? Aber letztendlich, wenn ich kein Geschenk bekomme, ist es eigentlich egal. Weil ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Gnade bei Gott. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, als König eingesetzt, damit du zu ihm zurückkehren kannst. Ich möchte dich heute Morgen einladen, Marias Begegnung mit dem Engel zu deiner Begegnung zu machen. Was der Engel zu Maria gesagt hat, gilt für dich. Der König kommt, egal wie deine Situation aussieht. Du musst dich nicht mehr fürchten. Und seine Gnade gilt für dich. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Weihnachten. Ich finde Weihnachten mega stressig. Ich finde, vor Weihnachten ist mega stressig. Heiligabend, ich liebe meine Familie, aber es ist mega stressig. Und nach Weihnachten fühle ich mich ziemlich platt. Ich möchte euch einladen, wenn ihr das genauso erlebt wie ich, Weihnachten zu entstressen, Weihnachten zu entschleunigen, Weihnachten zu entangsten, indem ihr diese Botschaft an Maria für euch persönlich annehmt und diese Weihnachten wahrscheinlich zum x-ten Mal euch entscheidet, Jesus zum Mittelpunkt dieses Weihnachtsfests zu machen, die gute Nachricht zum Mittelpunkt dieses Weihnachtsfestes zu machen. Lasst uns zum Gebet gemeinsam aufstehen. Dreieiniger Gott, vor 2000 Jahren hast du deinen Plan in die Tat umgesetzt. Deinen Plan, die Menschheit mit dir zu versöhnen. Vater, du hast deinen Sohn gesandt, um den Tod zu besiegen, um uns mit dir wieder zusammenzubringen. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns heute Morgen, hilf uns, diese gute Nachricht vom König Jesus, diese Weihnachten neu zu verstehen. Herr, wir bitten dich, schenke uns Frieden mit unseren Feinden, wenn es Menschen sind, und Frieden von unseren Feinden, wenn es dunkle Mächte sind. Schenk uns Freude an dir und an unseren Mitmenschen. Schenk uns diese Weihnachten eine neue Erkenntnis deiner Gnade. Öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen für das, was Weihnachten wirklich ist. Das Fest, das feiert, dass du, Jesus, König bist. Vor 2000 Jahren eingesetzt und immer noch auf dem Thron. Amen.